in unsere Herzen, in unsere Gemeinde, in unsere Welt. Komm, verändere du uns, wie du im ersten Pfingsten radikal deine Nachfolger verändert hast. Amen. Mich erinnern diese Zeilen, die wir gerade gesungen haben, genauso wie diese Symbolik, die hier vorne steckt. Ich weiß nicht, wie ihr die euch schon mal angeschaut habt, diese Flammen, dieses Feuer, das spielt natürlich auf diese Bibelstellen an. Und ich weiß nicht, wer gestern so ein bisschen Weltgeschichte erlebt hat, möchte ich fast sagen, das ZDF hat ja live einen königlichen Gottesdienst übertragen. Und eine der Hauptthesen der Predigt dort waren, das, was das Feuer zum ersten Mal für die Menschheit war. Kein Auto würde fahren, wenn wir nicht das Feuer im Griff hätten. Das wäre das Feuer der Liebe, wenn es tatsächlich unsere Welt ergreifen würde. Und ich würde noch sagen, das dritte Feuer wäre tatsächlich das, was hier abgebildet ist. Das dritte Feuer wäre, wenn die Realität Pfingstens, die damals erlebt wurde, auch heute nochmal erlebbar würde. Pfingsten und der Heilige Geist. Ich habe darüber nachgedacht und bin auf Folgendes gekommen. Mich fasziniert zum Beispiel, dass eigentlich jeder christliche Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes gefeiert wird. Aber Fakt ist doch oft, dass es in der Praxis lediglich um den guten Gott, um den himmlischen Vater oder um, wenn man dann evangelikal ist, Christus Jesus geht. Naja, vielleicht gestatten wir uns dann auch, zumindest an Pfingsten poetisch über den guten Geist Gottes zu sprechen, der weht, wo er will. Und mit dieser halb kitschigen Bemerkung oder Verniedlichung entziehen wir uns eigentlich jeglicher ernsthaften Beschäftigung. Ich finde es manchmal so wie eine Mogelpackung. Und mich fasziniert das mit diesen Mogelpackungen, mich nervt das nämlich prinzipiell. Und deswegen gibt es auch in Deutschland Gesetzgebung, um uns vor Mogelpackungen zu verschonen. Zum Beispiel im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb heißt es sinngemäß über Werbung, es muss drin sein, was draufsteht. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist nicht immer in unseren Gottesdiensten drin, was draufsteht. Mich fasziniert, dass Kirchenleute, und diese Bemerkung möchte ich gar nicht so auf unsere Gemeinde beziehen, sondern mehr auf das, was ich so in unserem Land spüre, ganz allgemein, vielleicht auch in Europa. Und da fasziniert mich, dass Kirchenleute nicht versäumen zu betonen, dass der Heilige Geist an Pfingsten die Kirche gegründet hat. Das ist richtig. Aber Fakt ist doch, vor lauter Verwaltungsapparat und Kirchengesetz fällt vielen die Abwesenheit des Geistes gar nicht auf, denn man schafft es doch irgendwie selber. Oder vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. So wirkt es aber auf mich. In jedem Fall ist aber die Kirche nicht mehr das, was sie damals am Anfang war. Am Anfang, ganz am Anfang, bestand die Kirche aus ein paar Dutzend Leuten, die an jenem Tag in ein oberes Gemach gequetscht sich zum Gebet versammelt hatten. Das finde ich interessant. Zum Gebet. Und auf einmal, Carsten hat es schon gesagt, wurden aus Feiglingen Anführer, aus Schwächlingen wurden Leute, die auftraten, als wären sie königliche Gesandte. Pfingsten gilt ja deswegen unter anderem als Gebetsstunde der Kirche, weil die Kraft des Heiligen Geistes erst die glaubwürdige Ausbreitung des Evangeliums möglich machte. Was meine ich damit? Menschen waren nicht bereit, einfach auf ein Wort hin irgendeine komische Geschichte zu glauben. Klammer auf, das sind Menschen heutzutage auch nicht. Und ich muss gestehen, es ist schon eine komische Geschichte, wenn ich mir vor Augen führe, dass es da jemand gab, der soll Mensch geworden sein, der soll an einem Kreuz gestorben sein, dann war er tot und dann soll er wieder lebendig geworden sein und jetzt ist er irgendwie weg, es gibt auch kein Grab, sondern er ist jetzt irgendwie im Himmel. Das ist durchaus eine komische Geschichte. Und vielleicht kennt ihr das, der Staubsaugervertreter klingelt an der Tür, setzt jemand unter Druck, versucht dich zu überreden, dass du unterschreibst, vielleicht hast du mal unterschrieben und dann kommt so im Rückblick der Punkt, dass du sagst, eigentlich beim nächsten Mal, wenn der kommt, werde ich nicht nochmal unterschreiben. Da stehe ich nämlich nicht hinter. Das ist das, was überreden bedeutet. Und dann gibt es das Überzeugen, und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Wenn mich der Staubsaugervertreter aber von seinem Produkt so überzeugt, beginne ich in meinem Freundeskreis auch Werbung zu machen. Weil ich sage, das ist meins, das ist richtig, das ist wahrhaftig, dafür stehe ich, das ist das, wovon ich überzeugt bin. Menschen haben nicht die Neigung, einfach irgendeine Geschichte zu glauben, weil es in irgendeinem Buch steht, was wir für heilig halten. Und damals an Pfingsten bekamen Menschen immer wieder das Eingreifen Gottes zu sehen. Auch schon bei Jesus. Das Eingreifen Gottes. Und dieses Eingreifen Gottes hat verschiedene Dinge mit Menschen gemacht. Einerseits hat es manche verstört, andere hat es verwundert, andere hat es sprachlos gemacht und andere haben es nicht geglaubt, konnten aber nicht abtun, dass etwas passiert ist und haben dann eine Geschichte erfunden, um zu sagen, wie es denn passiert ist. Aber in allen Fällen haben Menschen Fragen gestellt. Ausgehend von einem Erlebnis, und dann kamen die Apostel her und haben dieses Eingreifen Gottes mit dem Evangelium erklärt. Und diese Erklärung machte auf einmal Sinn. Diese Erklärung war einleuchtend. Das war nicht nur eine Geschichte, die man dann irgendwie gelesen hatte und sagt, ja, ja, okay. Das hat auf einmal eine Überzeugung bewirkt. Und dann fasziniert mich der Gedanke, dass die letzten Jahrhunderte lang die Kirche oft so getan hat, als könnte sie ohne den Heiligen Geist auskommen. Aber Fakt ist, ohne den Heiligen Geist ist das Christentum tot. Ohne den Heiligen Geist haben wir es mit einer Spielart von Deismus zu tun. Und ich möchte das kurz erklären. Deismus ist der grundsätzliche Gedanke, Gott erschafft die Welt, dann ist er fertig, lehnt sich zurück, wendet sich vielleicht anderen Dingen zu, erschafft vielleicht andere Universen oder was auch immer, wovon wir nichts wissen, und ist uns fern. Ihm sind die Belange und Geschicke der Welt egal, er hat seinen Job getan, er hat sich zurückgezogen. Er lasst ihn mal machen. Und es gibt eine christliche Spielart von Deismus. In der christlichen Spielart stellt Gott, nachdem er das alles gemacht hat, doch nochmal fest, dass er eingreifen muss, sendet die Propheten wirken ein bisschen, die Propheten waren im Alten Testament das Bild schlechthin für das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist im Alten Testament kam, gerieten Menschen oft in Verzückung, begannen zu prophezeien, aber auch irgendwann hört das wieder auf. Gott hat sich wohl zurückgezogen. Zwischen Alten und Neuen Testament passiert nichts. Die Rabbiner der Zeit versuchten das so zu beantworten, sie sagten, naja, die Propheten haben sich schlafen gelegt. Manche Rabbiner haben es auf die Spitze getrieben und haben gesagt, wenn wir einen Propheten verdient hätten, hätte uns Gott schon einen geschickt. Wow. Diese Zeit war geprägt von Gottes Ferne. Und dann passiert auf einmal erneut etwas, Gott wendet sich wieder der Welt zu, auf einmal gibt es wieder einen Propheten, Johannes der Täufer. Die Stimme in der Wüste, die da ruft, wie unglaublich muss es für die Menschen damals gewesen sein. Nicht nur erlebten sie wieder diesen Geist am Wirken, sondern dann auf einmal zeigt er sich nochmal wie eine Taube, die vom Himmel kommt und über Jesus irgendwie Platz nimmt. Und dann haben wir natürlich Jesus, Gott sendet ihn, weil er an der Welt interessiert ist. Doch dann fährt er wieder in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes und er ist weg. Und für viele hört die Geschichte hier auf. Zumindest in der gelebten Praxis. Und das bei aller Liebe zu Jesus und zum Kreuz ist nichts anderes als christlicher Deismus. Der Glaube an einen Gott, der alles ins Rollen gebracht hat, der alles Notwendige gemacht hat fürs Heil, der sich dann zurückgezogen hat, vielleicht noch distanziert, interessiert zuschaut, aber sagt, sie haben alles, was sie brauchen. Wenn man so das zeitgenössische Christentum und die Volksfrömmigkeit in Deutschland anschaut, dann wird diese Überzeugung implizit auch gelebt. Wenn es einen Gott gibt, dann hat er nichts mit mir zu tun. Oder religiös ausgedrückt, wenn es einen Gott gibt, dann kann ich ihn aber nicht belästigen mit meinen persönlichen Belangen, der hat Besseres zu tun. Es gibt oder es bestehen weitläufig keinerlei Erwartungen an Gott, außer dass man hinter ihm herschimpft, was für eine grausame Welt erschaffen hat, wenn man sich die Kriege anschaut oder die Naturkatastrophen. Und dann wirft man ihm sogar den freien Willen der Menschen vor, den wir sonst immer so schätzen. Warum, Gott, lässt du zu, dass Menschen sich das einander antun? Hoffnung auf Gebetserhörung, Fehlanzeige. Er hört uns zwar zu, aber wir dürfen nicht ernsthaft erwarten, dass Gott in unser Geschick eingreift. Das würde ja alles durcheinander bringen. Das würde die Naturgesetze stören. Das würde meinen Beitrag zur Welt einschränken. Meinen Wert als studierter Mensch, der mit seinem Werk die Welt ein bisschen besser machen möchte, wenn Gott für mich irgendwie eingreift, warum habe ich dann überhaupt studiert, wenn Gott es für mich macht? Bin ich doch irgendwie überflüssig. Und dann kommt die interessante Frage, ne, hier wieder von einer anderen Richtung, was würde das dann für meinen freien Willen bedeuten, wenn Gott hier eingreift? Ich glaube aber, das sind die typischen Floskeln, hinter denen wir uns verstecken. Und Fakt ist, wer doch mit Gott rechnet und tatsächlich mit ihm Erfahrung macht, der kann diese Fragen nicht abschließend und auch nicht zufriedenstellend beantworten. Manche Fragen bleiben offen. Und ich würde sogar argumentieren, man muss nicht immer diese Fragen beantworten können. Denn Gott ist Gott und er lässt sich nicht von unserer Logik oder von unserer Theologie gefangen nehmen. Ich will allerdings auch die Logik und Theologie nicht kleinspielen. Sie können uns eine Richtung zeigen. Aber sie sind eben nicht die letzte Antwort auf all unsere Fragen, die wir irgendwie herleiten können in der Reflexion über Gott. Diese Antworten finden wir nicht in unserer Reflexion über Gott, sondern bei Gott. Und manchmal, nicht selten, erst in der Ewigkeit. Aber Folgendes kann unser Blick in die Bibel schon machen. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und die theologische Reflexion lassen uns erkennen, ob wir auf einem guten Weg sind oder ob wir stehen geblieben sind oder in eine ganz falsche Richtung gehen. Und deswegen wähle ich heute Morgen auch so pointierte Worte, weil Kirche, global gesehen, ziemlich weit weg von ihrem Ursprung gewandert ist. An Pfingsten passiert etwas, was uns eigentlich zum radikalen Umdenken bewegen sollte. Es ändert sich etwas ganz Entscheidendes. Bis dahin war es tatsächlich in der Geschichte so, dass Gott mal mehr und mal weniger zu erleben war. Manchmal nur im Tempel, nur für den Hohepriester. Gerade war Jesus an einen Körper gebunden und war nicht überall gleichzeitig. Carsten hat dankenswerterweise heute Morgen die längere Fassung gelesen, der Apostelgeschichte. Und nicht nur der Geist kommt und dann da und alle fragen sich, sind sie alle besoffen? Petrus tritt ja auf und begründet das so, er bringt es unmittelbar am gleichen Tag in Verbindung mit diesem prophetischen Schriftwort, wo es heißt, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das passiert jetzt nur in Jerusalem, aber die Tatsache, dass die Menschen in den unterschiedlichen Sprachen sprechen, das sind eben nicht nur das jüdische Fleisch, was man da vorfindet. Und wir sehen auch immer wieder in der Schrift diese Hierarchien, diese geistlichen Eliten, die es bis dahin gab, wurden abgeschafft. Paulus schreibt es im Epheserbrief so schön, es gibt weder Herren noch Sklaven, sondern alle sind eins in Christus. Das hängt unmittelbar mit Pfingsten zusammen. Petrus antwortet ihnen ja, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf dem Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung der Sünde. Das ist interessant, was er jetzt sagt, unmittelbar danach. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir haben ja oft die Vorstellung, an Pfingsten ist das passiert, die saßen in diesem Raum, dann kam das, dann war das vorbei. Aber Petrus sagt, nein, nein, kehrt um zu Gott, dann werdet ihr das auch empfangen. Und dann führt er das noch auf. Denn euch, die ihr noch nicht habt, und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, dein Gott, herbeirufen wird. Das heißt, dieses Ereignis ist weder auf eine Generation bestimmt, also die Apostel, sondern auch auf deren Kinder und hat nichts mit der Lokalität in Jerusalem zu tun. Wow, ich würde mal sagen, von Jerusalem sind wir fast am Ende der Welt. Und dann, das ist der Teil, den Carsten noch nicht vorgelesen hat. Der unmittelbar, nachdem er das alles gesagt hat, steht, ist Folgendes. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen, das hat er noch gelesen, aber ich lese mal ab da. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und den Gebeten. Alle wurden vor Furcht ergriffen, auch durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten beieinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft hinzu, die gerettet werden sollten. Vielleicht erinnert ihr euch. Über diesen letzten Teil habe ich auch schon mal gepredigt. Aber vielleicht setzt es das in ein anderes Licht, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass es das Resultat von Pfingsten war, dass sie die Gütergemeinschaft hatten, dass sie großzügig waren und gespendet haben, dass sie zusammensaßen und die Lehre über geistliche Dinge ihnen wichtig war und so weiter. Das war das Resultat, dass der Heilige Geist mächtig unter ihnen wirkte. Und jetzt gibt es manche Theologen, die meinen, diese Zahl, 3000 an einem Tag, die sei utopisch und nach unten zu korrigieren, weil das geht ja eigentlich gar nicht. Aber mir fällt auf, das sind die gleichen Theologen, viele zumindest, die das Wirken des Geistes, was hier beschrieben ist, eigentlich nicht wirklich für möglich halten. Ich möchte einfach mal darauf hinweisen, als Reinhard Bonnke, ein Evangelist, der kürzlich in Ruhestand gegangen ist, als er in Afrika wirkte, er hielt den Weltrekord für die größten Versammlungen mit mehreren hunderttausend Menschen. Diese Menschenmengen machten offensichtlich Erfahrungen mit Gott. Und das Resultat war, innerhalb einer Veranstaltung an einem Tag bekehrten sich Tausende von Menschen. Das ist also nicht so weltfremd, wie man das uns manchmal verkaufen möchte. Ich finde das, was uns in der Apostelgeschichte geschildert wird, durchaus realistisch. Und wenn wir wirklich mal ernsthaft lesen, aufmerksam lesen, nicht nur Apostelgeschichte Kapitel 2, sondern die restlichen Kapitel auch, dann sehen wir, Pfingsten ist kein punktuelles Ereignis, ein abgeschlossenes Ereignis, sondern es ist ein Startpunkt für etwas, was sich immer wieder ereignet. Petrus wird geschickt zu dem Hauptmann, auf einmal, der hat sich noch nicht mal taufen lassen, in seinem Herzen ist einfach nur was passiert und auf einmal gießt der Heilige Geist sich aus und es passieren da verrückte Dinge und solche Sachen. Dieses Wirken begann an Pfingsten, aber nirgendwo finden wir einen Beleg, dass es aufhörte. Und trotzdem merken wir, je mehr die Kirche institutionalisiert wurde und zu einer politischen Macht wurde in der Geschichte, desto mehr ging das Wirken des Geistes zurück, warum auch immer. Und ich möchte ausdrücklich sagen, es hat nichts, glaube ich, mit der Institution zu tun, sondern stärker damit zusammen, wenn Menschen eine Herzenshaltung haben, die sagen, ich möchte alles regeln, ich möchte Macht ausüben und mir sind andere Dinge wichtiger, dann lässt Gott uns auch diesen Raum. Aber wer in der Kirchengeschichte sucht, wird bis heute in jedem Jahrhundert Zeugnisse finden über das Wirken des Heiligen Geistes in diesen charismatischen Phänomene. Bei den katholischen Kirchen, bei den evangelischen Kirchen, in allen möglichen Kreisen. Hat nie aufgehört. Finde ich spannend. Was sollte uns also hieran zum radikalen Umdenken bewegen an Pfingsten? Nun, die christliche Erfahrung ist, Gott ist da. Wir sind ihm nicht egal. Die Welt ist ihm nicht egal. Und deswegen hat er uns auch zur Verantwortung für diese Welt, ja, hat uns sie gegeben und uns aufgetragen zu beten, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Und wir haben darüber eine ganze Predigtserie gehabt, über den Thron, über unsere Verantwortung, die Mission des Reiches Gottes und so weiter. Aber glaubt ihr, das könnten wir alles selber tun? Also natürlich können wir Verantwortung übernehmen und unser Möglichstes geben und gut mit unserer Umwelt umzugehen und mit unseren Mitmenschen gut umzugehen. Aber Reich Gottes auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden, Trost, Hoffnung, Heilung, Erlösung, das Herz Gottes spüren, sich von Gott gesehen wissen und geliebt wissen, das sind doch nicht Dinge, die wir selber tun können. Aber es sind sehr wohl die Dinge, die die Apostel nach Pfingsten in der Vollmacht des Heiligen Geistes getan haben. Da steht ein Petrus am Tempel und sagt zu einem gelähmten Bettler, Silber oder Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und ihr Lieben, das war nicht Jesus, der diesen Gelähmten geheilt hat. Das war Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt kann man fragen, ja, war es denn nicht Gott? Natürlich war es Gott. Aber Gott hat sein Handeln, warum auch immer, an das Handeln von Petrus gebunden. Und er bindet sein Handeln auch heute. Warum auch immer. nicht selten an das Handeln von Menschen. Und natürlich ist das ein Risiko. Das ist ein Risiko für Gott. Weil wenn wir nichts tun, macht er aus irgendeinem Grund auch nichts. Ich übertreibe ein bisschen. Aber es ist genauso ein Risiko für uns. Wir können auch Gott nicht zwingen zu irgendetwas. Es ist ein aufs Wasser gehen. Aber aus irgendeinem Grund ist die Kirche Jesu Christi nicht mehr so risikofreundlich wie damals. Und was mich dann so ein bisschen irritiert, ist, dass wir als Gemeinde uns vor manchen Dingen nicht zurückscheuen, also Kirche und Gesellschaft aufzuwühlen mit irgendwelchen Themen, doch tendenziell aus der liberalen Ecke einfach so provozieren, ne? Aber dann scheuen wir vor diesem anderen Risiko so aus der charismatischen Ecke so ein bisschen zurück. Aber wäre es nicht tatsächlich mal dran, uns auf den Weg zu machen, kontrollierte Risiken mit dem Heiligen Geist einzugehen? Nicht, dass man sich um Kopf und Kragen redet oder sowas, aber einfach mal im Kleinen was auszuprobieren. Vielleicht dann mal im etwas Größeren. Denn zur christlichen Grunderfahrung gehört nicht nur der Vater, nicht nur Jesus, sondern auch der Heilige Geist. Jesus sagt sogar, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Wen meint Jesus? Der Heilige Geist. Pfingsten sollte uns zum radikalen Umdenken bewegen, denn unser christlicher Deismus ist vor dem Hintergrund von Pfingsten nicht haltbar. Nicht in der Theorie und auch nicht in der Praxis. Und diese Erfahrungen machen auch Menschen in unserer Gemeinde. Und Rolf, du hattest dich bereit erklärt, ein kurzes Zeugnis zu geben aus deinem Leben. Lass uns gespannt zuhören.
Ja, viele kennen mich und ich bin schon in einem gewissen Alter, wo, ich muss so sagen, wo ich nur vom Rückblick aus her sagen kann, wie ich geprägt wurde durch den Glauben, aber auch durch den Heiligen Geist. Dazu zwei Bibelverse. Das eine ist in Römer war das, Römer 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Damit will ich eine Sache in meinem Leben beschreiben bezüglich der Hinwendung zu Gott. Ich war mal auf eine Freizeit und als junger Mensch, ich war glaube ich 17 oder 18, wissen Sie, was ich da lernen wollte oder kennenlernen wollte? Es war eine christliche Freizeit, ich wollte die Mädchen kennenlernen. Weil ich war jung, hatte noch keine Freunde und habe gedacht, vielleicht kriege ich da einen Anschluss. Aber es passierte anders. Das heißt, in der Freizeit, in irgendeiner Veranstaltung, ich glaube, das war sogar auch Pfingsten, wurde auch über den Heiligen Geist gesprochen. Und dann, dass wir uns mal überlegen sollten, möchten wir so zu Gott kommen, wie wir jetzt sind, oder auch in einer Erfahrung für den Glauben, den wir noch nicht gemacht haben. Okay. Dann bin ich nach dieser Predigt, bin ich wieder in mein Zimmer mit meinem Kollegen zusammen und dann ließ mir dieser Gedanke nicht los. Und ich habe dann gedacht, boah, ich muss jetzt mit irgendjemandem reden. Bin ich zu dem hingegangen und dann hat er gesagt, hier, du musst dein Leben Jesus geben. Ja, das heißt, das war früher im evangelikalen Bereich so, Umkehr zu Jesus und das Leben Jesus oder den Jesus als Herrn in seinem Leben hinein lassen. Ich habe immer davon gehört, habe ich aber immer gesperrt davor, weil ich wollte das nicht. Und an diesem Tag habe ich mir gesagt, nee, ich mache das. Und dann habe ich das gemacht in einem Gebet. Und dann bin ich zurück zu meinem Kollegen und ich konnte nicht mehr schlafen, weil mich etwas erfasst hatte. Und ich habe den aufgeweckt und habe gesagt, hier, hey, mit mir ist was passiert, ich muss dich unbedingt umarmen und so weiter und so fort. Ja, habe ihm das alles erzählt. Später habe ich dann überlegt, was ist denn da an dem Abend passiert überhaupt? Und da kam ich auf diesen Vers, dass der Heilige Geist in uns ausgegossen wird und die Liebe Gottes in unser Herzen hineinkommt. Das war eine Erfahrung, eine Glaubenserfahrung. Die zweite Glaubenserfahrung, die ist schon ein bisschen weiter weg. Ich habe da auf der Freizeit auch keine Frau kennengelernt. So, Moment. Die zweite Erfahrung ist aus der Apostelgeschichte 19,2. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben auch nie gehört, ob ein Heiliger Geist sei. Und ich war jetzt auf dem Leitungscamp gewesen und da wurde dann gesagt, wer Leiter sein möchte, der sollte auch Bücher lesen über Leiterschaft. Und ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen über den Heiligen Geist. Ja, weil die Kirche hat mir das nicht gesagt, da war irgendwas fremd in der Art und Weise oder man hat das irgendwie nicht so rüberbringen wollen. Ich habe dann, damals bin ich zur Jugend mit einer Mission gegangen, die war sehr charismatisch und dann habe ich Bücher gelesen über den Heiligen Geist. Und da kam dann auch dieser Gedanke auf, möchtest du den Heiligen Geist in dir empfangen? Und ich hab da keinen gehabt, den ich ansprechen konnte. Kannst du mir irgendwie die Hände auflegen und den Heiligen Geist schenken? Hatte ich nicht. Und dann habe ich mich in mein Kämmerlein hineinbegeben und habe gesagt, Vater, du bist mein Herr und Gott, schenke mir doch den Heiligen Geist, dass ich ihn empfange. Und da passierte dann etwas, was dann halt viele ja ein bisschen kritisch sehen. Ich habe plötzlich in einer fremden Sprache beten können. Weiß nicht warum, wieso, es passierte einfach. Und dann bin ich in die Gemeinde, es war eine charismatische Gemeinde, hineingegangen und da haben die so einen Lobpreisgesang gehabt. Ja, das heißt also, wo man eine halbe Stunde lang nur Gott angebetet hat und die haben in Sprachen auch gebetet zum Schluss oder gesungen. Und automatisch passiert das, dass ich in mir meine Sprache dann in Bewegung gerät. Ja, und dementsprechend auch ich mitsingen konnte. Dieser Chor, der geht ohne Musik. Super. Also wenn wir einmal beim Herrn sind, dann werden wir einen super Chor haben. Der klingt einmalig. Und aber mit dem ist auch noch eine Erfahrung, die, wie soll ich sagen, die im Dienste Jesu steht. Das heißt, er hat mich nicht nur damit ausgerüstet, sondern ich sollte das auch gebrauchen. Und gebrauchen heißt, ich habe in einem Seelsorgezentrum gearbeitet und da hatten wir häufig mit Drogenleuten zu tun gehabt oder mit psychisch kranken Menschen und dann auch mit belasteten Menschen. Und da bin ich das erste Mal mit dem Okkultismus in Beziehung gekommen. Und das ist eine gefährliche Geschichte, weil wenn man da in diesen Bereich hineinkommt, da weiß man, weshalb man den Geist Gottes in sich hat. Denn da liest man in der Apostelgeschichte auch, die wollten halt auch Menschen heilen und so weiter und haben ja auch gesagt, hier, gib uns den Heiligen Geist, damit wir es können. Und da hat der Satan gesagt, hier, euch kenne ich nicht. Und deshalb ist es unwahrscheinlich wichtig, dass halt hier Menschen da sind, die den Heiligen Geist in sich tragen, wo auch sie unterscheiden können zwischen dem Geist Gottes und den Widersacher, ich mal so sagen, den Teufel, der da auch einfach in Bewegung gerät. Und da gab es eine Geschichte, die war ein bisschen komisch. Wir hatten einen jungen Mann gehabt, der wollte immer mit uns als Seelsorger beten und hat um Befreiung gebetet und so weiter und so fort. Und das fast jeden Tag. Und dann habe ich den Leiter angesprochen und habe gesagt, du, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ich habe den Eindruck, der Satan oder der Teufel, der tut uns so ein Spiel vormachen und benutzt uns, damit wir den Mann in irgendeiner Weise immer wieder neu, sag mal, begegnen können. Er, sag mal, seinen Weg vielleicht findet, wie auch immer. Und lass uns doch diesem Mann anders begegnen oder anders helfen. Und dann habe ich gesagt, bezüglich, sag mal, Befreiung bitte nicht, sondern wir segnen ihn einfach nur. Plötzlich war das, was wir in uns gemerkt haben, weg. Das heißt also, wir haben ihn gesegnet und er hat eine, sag mal, positive Erfahrung gemacht, dass er nicht ständig jetzt um diese Bindung da gekämpft hat, sondern konnte einfach als Kind Gottes leben. Und das fand ich sehr schön. Kurz nach eine andere Geschichte. Ich war mal in Freiburg gewesen, ganz neu, in der freien evangelischen Gemeinde. Und dann hatten wir dann so einen Gebetskreis. Und ein Teil der Gemeinde ist immer in Gefängnisse gegangen, also in ein Gefängnis in Freiburg. Und dort haben sie Gefängnisarbeit gemacht. Und da fehlte ein Mitarbeiter für einen jungen Mann, der dort einfach jemand brauchte zum Gespräch. Und dann haben wir gebetet in einem Kreis. Und dieser Mann wurde in diesem kleinen Kreis genannt. Und das hat mich dann auch an diesem Punkt nicht in Ruhe gelassen. Ich habe dann gesagt, okay, ich stelle mich bereit. Nur wenn ich in das Gefängnis auch hineinkommen kann. Ich hatte kein Papier und nichts. Aber es war möglich, dass ich ohne diese Sachen ins Gefängnis reinkam, diesem Mann begegnete und drei Gespräche mit ihm hatte. Und da auch wieder, irgendwas haut da nicht hin. Denn er war belastet durch irgendetwas, was ihn nicht frei macht. Er war Christ geworden im Gefängnis. Und dann habe ich eine Nacht verlebt, und da kommt das mit den Träumen, dass Gott mir einen Traum geschenkt hat, und ich habe etwas erlebt im Traum, wie in einer Wirklichkeit, war mit dem Mann zusammen, und er sah, dass er Drogen genommen hat. Ei, habe ich gesagt. Habe dann zu Gott gesagt, Herr, das kannst du nicht machen jetzt, ich kann dich doch nicht auf Drogen ansprechen, das geht doch nicht, ja, nach dem dritten Gespräch. Und habe dann das ruhen gelassen und habe den Mann auch nie wieder gesehen, bis ich bei einer Veranstaltung eine Frau traf, die mit ihm zu tun hatte. Und sie erzählte mir, du, der hat Drogen genommen und ist aber frei gekommen von den Drogen, und der ist jetzt in die Mission rausgegangen. Ich musste Buße tun an dem Punkt. Ja, das heißt Buße tun, dass ich dem Herrn nicht gehorsam gewesen bin und dass ich diesem Mann nicht auf einen Weg als Christ begleiten konnte. Das sind so Geisterfahrungen in meinem Leben. Jetzt fragen Sie sich, habe ich sowas heute auch noch? Nee, habe ich nicht mehr. Das sind für mich Gnadengeschenke, die mir der Herr geschenkt hat, in solcher Arbeit. Das heißt, dass ich einfach durch ihn geführt und geleitet wurde. Und was mir heute noch bleibt, ist die Liebe zum Wort Gottes und dass ich durch das Wort Gottes immer wieder neu angesprochen werde in verschiedenen Lebenssituationen und dass ich dadurch auch die Führung des Geistes erfahre.
Dass du hast Anteil haben lassen an deinem Leben. Ich will dazu gar nicht viel sagen und einfach ermutigen, es einfach mal sacken zu lassen. Paulus fordert die Christenheit immer wieder auf, in seinen Briefen, sich nach den Wirken Gottes und den Gaben seines Geistes auszustrecken. Das heißt nicht nur zu sagen, ja, ich bin offen dafür und ist gut, sondern ausstrecken ist immer etwas Aktives. Und das ist etwas, glaube ich, was bei uns manchmal hinten runterfällt. Aber wir konnten es ja einfach mal tun. Und da wären wir übrigens in der evangelischen Kirche gar nicht der Einzigen. Es gibt in der evangelischen Kirche eine Erneuerungsbewegung, die heißt geistliche Gemeindeerneuerung. Und es gibt übrigens auch Erneuerungsbewegungen in anderen Großkirchen, in der katholischen Kirche, in der methodistischen Kirche, in Baptistenkirchen und eben auch in der evangelischen Kirche. Und das eine, was alle diese Bewegungen vereint, auch die Pfingstkirchen, ist die einfache Überzeugung, dass Gott auch heute noch wirkt. Ich sehne mich danach, dass wir als Gemeinde uns charismatisch erneuern lassen. Wir werden dadurch nicht zu einer Pfingstkirche, sondern, so glaube ich, in der evangelischen Kirche, möchte ich es nennen, eine Kirche im Geist des Erfinders. Lasst uns in diesem nächsten Lied vielleicht unsere Sehnsucht danach Gott in der Stille ausdrücken. Wer möchte dieses Lied als Gebet?